Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de.
Sportplatz auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus und einer kleinen Sonderausgabe. Er ist erst gut ein Jahr als Trainer in der Bundesliga aktiv, doch Adi Hütter, der hat bereits seine Spuren hinterlassen mit Eintracht Frankfurt. Da hat er nämlich in der letzten Saison national, aber vor allem auch international mächtig für Furore sorgen können. Hütter führte die Eintracht ja ins Halbfinale der Europa League, wo sie da denkbar knapp an Chelsea scheiterte, und für seine Leistung wählten ihn jetzt die Spieler in ihrer Vereinigung der Vertragsfußballer, die dort organisierten Profis, zu ihrem Trainer des Jahres. Grund genug auch für uns, mit ihm mal etwas genauer ins Gericht zu gehen, ihn etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Und wir blicken jetzt im Sportplatz auf Hütters erstes Jahr in Frankfurt zurück. Das anfängliche Auf und Ab, wo dann am Ende nach diesem Höhenfluch in Europa vielleicht zum Ausklang der Saison dann doch etwas die Luft ausging. Und wir schauen auch ein bisschen in die Glaskugel. Kann Hütter der Eintracht trotz Abgängen von Leistungsträgern im zweiten Jahr Konstanz vermitteln? Kann er die Mannschaft weiter verbessern? Oder droht Hütter bald sogar von der Konkurrenz abgeworfen zu werden? Alle diese Fragen schauen wir uns mal an und analysieren sie mit Christoph Senf, Eintracht-Experte im Bulli-Special hier auf meinsportpodcast.de. Hallo Christoph.
Gute, hi.
Christoph, hättest du gedacht, bevor wir ins Detail gehen, dass Hütter in diesem ersten Jahr so einschlagen würde, dass er gleich im ersten Jahr Trainer des Jahres werden könnte? Hattest du das für möglich gehalten, dass er so für Furore sorgen kann, als du von seiner Verpflichtung gehört hast?
Nee, bei aller Euphorie und bei aller Fansein der Eintracht seit Jahren und seit Kindesbein verfolgt, hatte ich große Bedenken. Wir kamen aus der Euphorie von dem Pokalsieg mit der Schreckensnachricht, dass Kovac uns verlässt. Und ich hätte nie gedacht, niemals im Leben dran gedacht, dass wir so eine Saison erleben werden. Von daher, nee, selbst die größten Fans und Experten wahrscheinlich auch, sehr, sehr viele kannten Hütter ja überhaupt nicht, auch hier im Frankfurter Umfeld. Es war immer klar, so okay, der ist jetzt irgendwie in der Schweiz Meister geworden, dann hat man sich so ein paar Informationen zusammengesammelt. Aber dass das dann daraus entsteht, gerade nach der holprigen Anfangsphase, wo wir auch nochmal gleich drauf kommen werden, das hätte ich nie im Leben gedacht.
Ja, du hast es gesagt, kein leichtes Erbe für Adi Hütter, nachdem Kovac ja die Mannschaft vom Abstiegskandidaten zum Europa-League-Teilnehmer und sogar auch eben zum Pokalsieger gemacht hat. Der ging dann zu den Bayern. Aber warum hatte sich die Eintracht gerade Adi Hütter als Nachfolger von Kovac ausgesucht? Das erklärte Freddy Bobic bei den Kollegen der dpa. Wir hören mal rein.
Weil er der Richtige ist und weil wir absolut überzeugt waren davon, dass Adi Hütter uns auch in die Zukunft weiter aufführen kann. Respekt davor, dass er sich auch für die Eintracht entschieden hat. Er will in die Bundesliga, er wollte auch zur Eintracht.
Und da ist er dann am Ende auch gelandet. Christoph, du hast schon gesagt, ein paar Experten kannten ihn, nicht alle. Wir können ja nochmal so ein paar Statistiken zu ihm dann aus seiner Zeit vor Eintracht rauskramen. 400 Pflichtspiele, so bummelig hatte er als Coach ja schon vorzuweisen gehabt. Hatte damals vor, ich glaube, 10, 11 Jahren den Dorfverein SV Gröding in die erste österreichische Liga geführt und dann dort sogar auf Platz 3 gebracht. Ist er Meister geworden mit Salzburg und hat vor allen Dingen dann auch, kurz bevor er dann zur Eintracht ging, die Young Boys Bern wieder hochgebracht. Nach über 30 Jahren wieder zum Meister in der Schweiz gemacht. Soll ja angeblich auch bei Bayern diskutiert worden sein, aber war wohl für Bayern noch zu unbekannt. Aber für Frankfurt offensichtlich genau die richtige Wahl, weil er, und das hat Freddy Bobic ja im Interview auch angedeutet, eine etwas andere Art Fußball zu spielen liebt, als es Niko Kovac getan hat.
Ja, also ich will da noch mal kurz drauf eingehen, auf den O-Ton von Bobic. Das ist schon beachtlich, ne, dass er darauf antwortet, weil er der Richtige ist, weil er überzeugt ist, gerade nach dem tiefen Loch, was Kovac da hinterlassen hat, so überzeugt. Und ich meine, Bobic hatte auch seine Anfangsschwierigkeiten hier in Frankfurt und auch nicht am Anfang den besten Ruf. Und ja, das so optimistisch und so mit so einem Vertrauen rüberzubringen und dann sozusagen auch gar keine Unsicherheiten aufkommen zu lassen. Und der O-Ton, muss man aber auch dazu sagen, war ja noch vor dem Pokal aus und vor dem Supercup-Spiel. Und das andere, was du auch gesagt hast, ist einfach eine beachtliche Karriere, die so ein bisschen unter dem Radar war, aber dass er in den letzten Jahren sich jeweils dann auch gesteigert hat bei den Teams, die lange so ein bisschen unter der Versenkung verschwunden waren, auch wieder hochgeholt hat und Erfolge gefeiert hat. Und was ich glaube, was einfach sehr gut war, dass die Trainersuche in Frankfurt sehr ruhig vonstatten gegangen ist. Klar, es wurden die üblichen Kandidaten irgendwie durchs Dorf getrieben, sage ich mal. Da ist ein Slomka aufgetaucht. Dann hatte man überlegt, den einen oder anderen nochmal aus der Liga zu holen, da ja auch sich das Trainerkarussell dann immer zur Saisonende gedreht hat. Aber wie bei den Transfers dann auch, Bobic ist da wirklich ruhig geblieben. Und ich glaube, er wollte einfach nochmal einen Schritt von dem Fußball, den Kovac gespielt hat, sehr diszipliniert, sehr auf Einsatz auf Wille. Wir waren ja oftmals auch als die Tretertruppe verpönt. Und erstmal die defensive Ordnung zu stehen, davon wollte er wegkommen und eher hin zu einem offensiven, kontrollierten Offensive, aber auch, und Hütter hat es gesagt, oder er wurde auch mal so zitiert, dass er lieber ein Spiel 4-3 gewinnt als 1-0. Und ich hatte auch noch mal in seine Anfangs-PK reingehört, wo er auch sagt, wichtig ist halt eine geordnete Defensive, aber auch eine geordnete Offensive. Und ich glaube, wenn man sich den Verlauf der Saison dann anguckt, hat er sein Wort in großen Teilen gehalten.
Aber es fing erstmal ein bisschen holprig an. Du hattest es schon angedeutet. Erstmal die Niederlage im Supercup, diese Klatsche gegen die Bayern. Dann das Aus im Pokal gegen Ulm und auch in der Liga. Da gab es ja sehr viel Frust. Ein Sieg, ein Remis, drei Niederlagen bis Ende September. Und entsprechende Erklärung auch des Trainers im ZDF und bei RTL Nitro. Ich habe da mal einen kleinen Auszug zusammengeschnitten.
Dann war es einfach teilweise peinlich, weil wir zu leichte Abspielfehler hatten und ja, ganz klar in eine Klatsche gelaufen sind, wo wir nicht wollten.
Speziell jetzt auch mit dem Ball teilweise zu einfache, leichte Fehler, technische Fehler, die auf diesem Niveau auch oft bestraft werden, da müssen wir uns verbessern.
Das hat die Eintracht dann ja auch irgendwann hingekriegt, aber gerade nochmal dieser Saisonstart, Christoph, wenn wir da nochmal drauf gucken, was waren denn für dich die Gründe, dass es eben erstmal so schwer in Tritt kam? War es das neue System, die neue Art des Trainers zu denken, gepaart mit ja, den Abgängen? Ich meine, auch Spieler wie Kevin Prinz Boateng, den drückst du ja nicht mal so eben weg, wenn er nicht mehr dabei ist.
Ja. Nee, ich denke, es war ein Gemisch aus allem. Also zum einen, wir kommen von dem größten Erfolg in den letzten 30 Jahren. Die Eintracht hat den DFB-Pokal gewonnen in einem glorreichen Finale mit etwas Glück, aber wie auch immer. So, dann hast du eine mega Euphorie in der Stadt. Du weißt aber auch, dass der Trainer weggeht, der uns aus der Relegation hochgeholt hat. Dann haben wir Abgänge von Boateng, Radetzky, Mascarell, auch wenn er jetzt wenig Bedeutung hat, auch Schalke, Marius Wolf. Also du musstest erstmal wirklich gucken, okay, was hast du für eine Mannschaft? Die Eintracht hatte überraschend viele WM-Fahrer, die ja auch mit Ante Rebic ganz lange im Turnier vorhanden waren. Das heißt, er hatte eine ziemlich zusammengewürfelte Kader. Plus, und ich hatte auch noch mal reingeguckt, dass wir zu dem Zeitpunkt auch noch Spieler hatten, wie ein Geraldes, der versucht wurde, ins System einzuarbeiten, der nie eine Rolle gespielt hat. Ein Müller, der mittlerweile ausgeliehen ist, ein Tabata, ein Fabian, der weg ist, ein Blum, der weg ist, ein Salcedo, der mittlerweile weg ist. Also, wenn man da noch mal in den August, in den September reingeht, hatte man wirklich eine komplett andere Elf, als die wir jetzt, was weiß ich, nach der Rückrunde oder am letzten Spieltag jetzt auch in München hatten. Das Spiel gegen Bayern natürlich zu einem absolut ungünstigen Zeitpunkt und dass die Bayern halt natürlich sich an der Eintracht rächen wollten, das hat man deutlich gespürt. Und wie Hütter das auch sagt, die sind da einfach ja ins offene Messer gelaufen. Da hat er sich, glaube ich, taktisch auch ein Stück weit verfahren oder vertan. Und ja, Ulm, das klassische Spiel, erste Runde Pokal, heißes Wetter, liegst unglücklich zurück, kriegst ein, zwei dumme Aktionen mit Abseits oder nicht gegebenen Toren und dann verlierst du da auch mal. Wobei im Nachhinein könnte man auch darüber sprechen, okay, vielleicht war es ganz okay, dass man nicht noch die dritte Belastung dabei hatte. Und in der Bundesliga auch da nochmal geguckt, mit einem glücklichen Sieg in Freiburg gestartet. Und dann hat man sich so durch den September gewurstelt, wo ja dann aber aus meiner Sicht schon der erste große Wendepunkt war, nämlich das 2-1 in Marseille. Das erste Europa-League-Spiel, das würde ich so als die erste große Wende bezeichnen.
Ja, die Europa-League ja dann nachher auch noch ein ganz, ganz großes Thema im weiteren Verlauf der Saison, vor allen Dingen immer da sich dann auch das Selbstvertrauen für die Liga geholt. Aber bis es dazu kam, hattest du da Zweifel am Trainer? Hast du da gedacht, oh, ob wir uns da mal den richtigen geholt haben? Und hat dich gewundert, dass die Eintracht-Führung im Vergleich zu ja, Jahren davor dann doch relativ ruhig geblieben ist, eigentlich komplett ruhig. Bobic war eigentlich die Ruhe selbst.
Ja, also das ist wirklich beachtlich. Ich hatte es eben schon mal angedeutet, welche Ruhe seitdem Bobic hier ist, er ausstrahlt, welche Gelassenheit, welche Ruhe in dem Verein eingekehrt ist. Unter Bruchhagen gab es eine andere Art der Ruhe, nämlich das, dass wir uns mit allem zufrieden geben sollten. Und Bobic hat seine Ziele gesetzt. Er hat sich hier in Frankfurt durchgekämpft und er hat, wie gesagt, auch immer die Ruhe behalten. Und auch Hütter hat es nochmal gesagt, was er braucht, ist die Zeit. Und ja, man wurde hier am Anfang schon nervös. Ich meine, man hat gegen Bremen unglücklich am Ende verloren. In Dortmund kann man verlieren. Aber wie gesagt, ab dem Marseille-Spiel, ich hatte es auch nochmal nachgeguckt, gab es eine Siegesserie von 11 Spielen. Und letztendlich hat genau das dann eingetroffen, was Hütter gesagt hat. Er braucht seine Zeit, das System muss sich einspielen. Ein Rebic kam dann auch wieder mehr in den Kader zurück. Das war, wie gesagt, einfach noch eine ganz andere Zeit. Auch das viel beschriebene, die Büffelherde vorne, wie es manche nennen, Haller, Jovic und Rebic, das hat sich auch erst lange, lange später in der Saison entwickelt. Also am Anfang war das einfach noch eine ganz andere Situation. Und ja, es war ein holpriger Start, der aber dann, wie gesagt, durch diese lange Siegesserie sich doch dann ins Positiv entwickelt hatte. Und man konnte, und das war auch das Überraschende als Fan, sowohl in der Europa League einfach dominieren, das war nochmal ein spezielles Thema, aber man konnte gerade in den Ligen, in den Ligaspielen nach den Donnerstagsspielen auch die nötigen Punkte einfahren.
Mhm. So zum Beispiel dann auch Ende September gegen Hannover 96, da gewann man 4:1 und da konnte man den Trainer dann auch endlich mal zufrieden hören. Am 30.09. war das im Interview bei den Kollegen von Sky.
Waren von Anfang an präsenter, wollten den Sieg unbedingt, war sicherlich auch in der Phase auf einer Seite Reaktion auf das Gladbach-Spiel, Befreiungsschlag auch für unsere Zuschauer zu Hause, die uns wieder fantastisch unterstützt haben. Und denen vergönne ich wirklich diesen 4:1-Heimsieg.
Ein Sieg, der den Fans gewidmet war. Wenn man über die Ruhe von Bobic spricht, muss man auch über die Ruhe der Fans sprechen. Auch die waren ja in vielen Jahren wenig nachsichtig mit dem sportlichen Personal, sowohl mit den Spielern als auch mit den Trainern. Da pfiff man mal relativ schnell, aber auch bei Hütter. Die haben sich anstecken lassen, auch von dessen, ja, vertrauenserweckender, geduldiger, ruhiger Art.
Ja, nee, du beschreibst es ganz gut. Wie gesagt, Frankfurt war ja auch immer so ein nicht gerade einfaches Pflaster, sowohl für Spieler als auch Fans, als auch für Vereinsmitglieder oder Verantwortliche. Das ist einfach eine Phase gewesen seit der Relegation, dass man sich da so ein bisschen ja wie verbündet hat und seitdem einfach hinter der Mannschaft steht und das wirklich auslebt, in guten wie in schlechten Zeiten. Also ich kann mich gerade jetzt auch an die Niederlagen gegen Bayern und Leverkusen erinnern, wo die Mannschaft, Entschuldigung, trotzdem gefeiert wurde. Das war ein Bündnis und das ist mir auch nochmal aufgefallen, dass Hütter einfach eine sehr ruhige, vertrauensvolle Art hat, die gepaart ist mit einer gewissen Euphorie, mit nach vorne gehen, einen offensiven Fußball zu spielen und nicht immer dieses ängstliche, ja, wir müssen gucken, wo wir herkommen und erstmal sich dem Gegner anpassen. Da hat er einfach einen ganz anderen Zugang, sowohl zur Mannschaft als auch jetzt zu den Fans und dem Umfeld gefunden. Und gerade durch die Europa-League-Spiele gepusht, wurde das dann gerade im September, Oktober und November ja zu einer Art Selbstläufer. Also da waren Spiele dabei, die man jahrelang hier in Frankfurt im Stadion nicht gesehen hatte.
Mhm. Du hast es eben schon gesagt, 11 Pflichtspiele nicht verloren, 10 Siege, ein Remis in den Wochen, die dann folgten. Und die Art von Hütter, die setzte sich dann auch fort, vor allen Dingen, weil er eben, wir haben es gesagt, ruhig geblieben ist, weil er aber auch ja der Mannschaft trotzdem gesagt hat, wie sie eben agieren muss und ihr letztlich auch immer wieder gesagt hat, Achtung, wir müssen auch gucken, wo wir herkommen, auch wenn er das sicherlich anders kommuniziert als auch die Vorgänge vorher. Wir hören noch mal kurz rein, Interview bei Eurosport.
Ich sage immer so gerne, Ball flach halten. Jetzt haben wir die 10. Runde gespielt. Ich werde nicht vergessen, wo wir waren, wo wir hergekommen sind.
Und wo es dann vor allen Dingen auch nachher hinging, weil nach dieser Serie von 11 Pflichtspielen ohne Niederlage, da gab es dann doch so einen kleinen Hänger. Da gab es dann diese Spiele gegen Wolfsburg, glaube ich, war es, und gegen Hertha, wo man dann eben doch mal verlor. Aber auch das hat niemanden groß erschüttert.
Ja, das ist interessant, weil letztendlich in der Rückrunde genau bei den ähnlichen Spielen der Knackpunkt gekommen ist, nämlich auch bei dem Wolfsburg und bei dem Hertha-Spiel. Nochmal auf das Statement von Hütter einzugehen. Ich glaube, er hat es bewusst auch gemacht, um nicht komplett abzuheben, weil es gab Jahre, da sind hier auch andere Euphorien gefahren worden und dann ist man noch abgestiegen, nachdem man in der Hinrunde auf Platz 4 oder 5 war. Deshalb sagt er das bewusst, aber ich glaube, er hat auch gemerkt, gerade in der langen Siegesserie, was er für ein Potenzial hat. Wir haben Anfang November dann auch mit Halerjovic und Rebic regelmäßig gespielt und das war teilweise schon Fußball, ja, aus einem anderen Stern oder vom anderen Stern wäre jetzt übertrieben, aber ich glaube, wir haben in Europa als auch in der Liga ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Aber du hast es erwähnt, Anfang Dezember gab es diese Niederlagenserie und das sind einfach Punkte im Nachhinein, gerade das Spiel in Berlin, die uns am Ende gefehlt haben. Aber man kam dann doch recht schnell wieder bis auf die Niederlage im letzten Spiel gegen die Bayern doch wieder dann sehr gut in Tritt.
Jetzt lass uns nochmal auf das gucken, was eben parallel zur Bundesliga auch noch passiert ist, was du vorhin schon kurz angedeutet hast, was aber eigentlich nicht hoch genug zu loben ist, nämlich die Auftritte der Eintracht in Europa. Erstmal die Gruppenphase, die haben sie tatsächlich mit lupenreiner Weste überstanden. Das ist ja noch bisher keiner deutschen Mannschaft gelungen. Also das auch. Und das hatte ja nicht nur damit zu tun, dass die Gruppe jetzt nicht besonders stark war. Das kann man ja auch nicht unbedingt sagen. Olympique Marseille ist ja jetzt auch keine Laufkundschaft zum Beispiel.
Ja, nee, das war also im Nachhinein, auch wenn man da sich jetzt nochmal drüber austauscht und sich dem bewusst wird, das war schon im Nachhinein Wahnsinn. Also die Auslosung kam sehr früh. Da hatten wir ja noch eine schwierige Phase in Frankfurt und dann hieß es Marseille, Lazio Rom und Limassol. Marseille letztes Jahr im Finale verloren, Lazio Rom eine top-europäische Mannschaft in den letzten Jahren immer mal wieder gewesen in Italien, aber auch ein ja, namhafter Gegner, Limassol nicht zu unterschätzen. So. Und ich glaube, da gab es schon auch einige, die sich gefreut hätten, überhaupt in der Gruppe weiterzukommen, Aber dass es dann so eine Dynamik angenommen hat und ich konnte zum Glück alle Heimspiele sehen, das war einfach Wahnsinn. Also was da an Ergebnissen passiert ist, weil Spielfreunde, man hat Lazio Rom 4-1 zu Hause geschlagen, man hat in Marseille gewonnen, das war wirklich die Wende, man konnte in Rom das Spiel gewinnen unter schwierigen Umständen. Also das war einfach Wahnsinn und ich glaube, es hätten wirklich auch die allergrößten Experten, niemand hätte das der Eintracht zugetraut, dass sie in der Europa League so durchmarschieren und aber parallel, und das ist wirklich auch eine Ausnahme in den letzten Jahren, dass sie auch parallel die Liga einigermaßen gut, und wir reden da immer von einem Platz zwischen Platz 4 und Platz 7, dass sie die Liga trotzdem immer noch gut beibehalten haben. Und letztendlich in der Europa League ging es ja dann auch nach dem Winter weiter, wo man dann ja auch nur fast Champions League oder nur Champions League Mannschaften bekommen hat. Es war einfach eine Wahnsinnssaison und da hat Hütter sehr, sehr, sehr viel richtig gemacht. Wobei wir dann im Laufe der Saison ja auch zu dem Knackpunkt kommen, nämlich das Thema Rotation. Aber dann ging es erstmal in die Winterpause.
Und da machen wir einen kurzen Break hier im Sportplatz auf meinsportpodcast.de und schauen genau gleich auf diese Themen, die Christoph eben schon angeteasert hat, wenn wir zurückkommen hier im Sportplatz.
Ein Mann, ein Präsident, ein System. Sepp Blatter führt die FIFA fast 2 Jahrzehnte lang durch Loyalitäten, durch Abhängigkeiten, durch stille Deals. Korruption? Intern geregelt. Kontrolle? Unerwünscht. Selbst als Ermittler vor der Tür stehen, trägt ihn das System FIFA noch einmal. Tatort Sport rekonstruiert, wie Blatter Macht organisiert hat und warum sein Sturz nicht das Ende war, sondern nur der Auftakt. Sepp Blatter, der Pate des Weltfußballs, jetzt überall, wo es Podcasts gibt, im Rahmen von Tatort Sport.
Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports. Auf meinsportpodcast.de. Die meinsportpodcast.de Sommerkicks. Höre alles. Zur Weltmeisterschaft der Frauen bei unseren Nachbarn in Frankreich. Zur Copa America am Zuckerhut in Brasilien. Zum Afrika-Cup bei den Pharaonen in Ägypten. Und zur U21-Europameisterschaft am Stiefel von Europa in Italien. Die Sommerkicks im Sportplatz bei Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Sportplatz auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus und Christoph Senft, unserem Eintracht-Experten aus dem Bundesliga-Special. Das gibt es ja zu Bundesliga-Zeiten immer freitags mit dem Kollegen Kevin Scheuren bei uns hier auf meinsportpodcast.de. Wir beleuchten die Saison von Adi Hütter, wir beleuchten die Saison von Eintracht Frankfurt noch ein bisschen in der Rückschau. Adi Hütter, der ja zum Trainer des Jahres in der Bundesliga gewählt wurde von den Profis, die in der Vereinigung der Vertragsfußballer organisiert sind und der tatsächlich Rieseneindruck hinterlassen hat in seiner ersten Saison bei Eintracht Frankfurt. Und das vor allem, weil es ja auch europäisch so weit ging für die Eintracht. Wir haben es eben schon erwähnt, ohne Verlustpunkte durch die Gruppenphase gekommen in der Europa League und dann in die K.O.-Runde eingestiegen. Und da haben sie sich ja auch super verkauft bis zum Halbfinale, bis zum bitteren Halbfinale aus dann im Elfmeterschießen. Und parallel haben sie in der Bundesliga eben dann auch noch gut gespielt. Christoph, sie haben zwischen Dezember und zwar zwischen dem 22.12., wo sie in der Bundesliga gegen Bayern München 0-3 verloren haben, und der ersten Woche im April, als sie dann zu Hause gegen Schalke 04 gewonnen haben, nicht verloren. Die erste Niederlage, die gab es dann im Hinspiel bei Benfica Lissabon am 11.04. nach der langen Zeit.
Ja, nee, das ist schon Wahnsinn. Also wir hatten es ja im ersten Teil, dass wir da eine Siegesserie von 11 Spielen schon mal hatten, was auch in Frankfurt einfach außergewöhnlich ist. Man kam aus der Winterpause, man hat sich mit Hinteregger, der ja Probleme in Augsburg hatte, verstärkt. Man hat Rode geholt aus der Versenkung, sage ich mal, ein Stück weit. Ein gefährlicher Transfer, der aber uns bis zu seiner Verletzung im Halbfinale gegen Chelsea wirklich weitergeholfen hat. Hat sich da einfach nochmal aufgestellt, von so ein paar Perspektivspieler oder Auffüllspieler im Kader getrennt. Und wir sind einfach super aus der Winterpause gekommen mit einem Sieg gegen Freiburg und hatten dann, es war eine schwierige Phase, weil wir 1, 2, 3, 4, 5 Unentschieden am Stück hatten. Andererseits, wenn man dann sieht, gegen wen die Unentschieden waren, nämlich gegen Bremen, Dortmund, Leipzig, in Donetsk und gegen Gladbach, sind das Teams, wo man sagt, okay, lieber dort einen Punkt holen, anstatt zu verlieren. Wobei auch die ein oder anderen gesagt hat, dann gewinnt man lieber 2 und verliert die anderen 3. Aber du hast es gesagt, wir sind 15 Spiele am Stück ungeschlagen gewesen. Und auch, wie gesagt, euphoriert von den Hin- und Rückspielen gegen Donetsk, von den Hin- und Rückspielen gegen Mailand, was uns, glaube ich, auch nochmal europaweit einen ganz anderen Eindruck verschafft hat. Und die Eintracht ist auch mit glücklichen Siegen, ich erinnere mich an das Last-Minute-Tor gegen Hoffenheim, ja, durch die Liga marschiert und sind dann, wie gesagt, jetzt in der ersten Aprilwoche schon am 28. Spieltag mit dem ja doch auch entscheidenden Spiel gegen Schalke mit einem ganz wichtigen Elfmeter in der 97. Minute. Aber da taucht dann für mich der nächste Bruch in der Saison ein, weil das war dann für lange Zeit oder für die Gesamtheit in der Liga der letzte Sieg. Das mag man im Nachhinein kaum glauben, aber da hörte dann die Siegesserie in Frankfurt auf und hielt dann leider bis zum letzten Spieltag auch zumindest in der Bundesliga an.
Da folgten dann nämlich erst eine Niederlage in der Europa League bei Benfica Lissabon im Hinspiel 2-4, verlor die Eintracht da, hatte ja durch die zwei Auswärtstore sich eine perfekte Situation geschaffen, um dann im Rückspiel eben weiterzukommen, was sie auch geschafft haben, aber in der Bundesliga, da kam dann die 1-3 Niederlage zu Hause gegen Augsburg, natürlich Punkte, die man gerne gehabt hätte, die man auch gebraucht hätte, und danach folgten dann zwei Unentschieden in der Bundesliga erstmal und danach dann noch drei Niederlagen zum Abschluss der Saison. Kann man in dem Fall sagen, die Europa League-Euphorie und auch die Europa League-Einsätze haben letztlich da nicht Motivation geraubt, aber da doch irgendwo ja den Geist ein bisschen überstrapaziert, dass man da einfach vielleicht auch auf Frankfurter Seite ein bisschen ausgelaugt war?
Ja und nein. Also einerseits hat uns, glaube ich, diese Europacup-Euphorie und gerade dieses wichtige 2-4 in Lissabon, obwohl es eine Niederlage war, getragen und auch die Mannschaft getragen. Also wer die Heimspiele diese Saison in der Europa League besucht hat, der weiß genau, was ich meine. Die Mannschaft wurde wirklich im wahrsten Sinne des Wortes von den Fans getragen, der Gegner entsprechend niedergepfiffen. Das haben einige Mannschaften, glaube ich, auch noch nicht so erlebt. Aber man hat genau in der Phase gemerkt, zwei wichtige Punkte. Zum einen, die Mannschaft wirkte irgendwann ziemlich müde und ausgelaugt. Man hat in Lissabon lange Zeit in Unterzahl gespielt. Man hat in Augsburg direkt oder gegen Augsburg dann im Heimspiel in Unterzahl gespielt. Und seit dem Schalke-Spiel am 28. Spieltag hat auch Haller nicht mehr gespielt. Und das zeigt sich im Nachhinein einfach als auch ein wichtiger Punkt im ganzen System der Eintracht und auch von Hütter, dass Haller scheinbar eine so dominante und wichtige Rolle gerade auch für die Stürmer vorne eingenommen hat, aber auch für das Gesamtspiel, dass in den Spielen danach einfach nicht mehr die Möglichkeiten da waren, nicht mehr der Wille da war, nicht mehr die Kraft da waren. Wenn man sieht, dass Kostic und Da Costa jedes Spiel von oben nach unten gelaufen sind, letztendlich ja Flügelspieler und Außenverteidiger in einem waren, dann hat man schon gemerkt, dass das gegen ja die Kraft gegen Null ging. Und es waren halt sehr, sehr wichtige Spiele, weil man näherte sich dem Saisonende. Man wusste, man hat die Chance und die einmalige, wahrscheinlich einmalige Chance, in die Champions League Quali oder Champions League sicher zu kommen. Und dann stieg der Druck Spiel für Spiel. Man wusste, okay, Augsburg ist angeschlagen, dann verliert man das zu Hause. Dann ist man nach Wolfsburg gefahren, hat bis zur 89. geführt, wenn auch verdientes 1-1 bekommen und dann nochmal das Knackpunktspiel zu Hause gegen Berlin, bei allem Respekt, aber gegen eine Hertha, für die es zu dem Zeitpunkt schon um nichts mehr ging und die Eintracht wusste, dass sie auf Platz 4 kommen kann. War aber dann sozusagen vor dem Chelsea-Spiel auch, da musst du einfach im Heimspiel die Punkte machen. Und da kam kein Unmut auf, aber die kritischen Töne wurden dann lauter. Natürlich von Fanseite aus, die Mannschaft wurde jedes Mal gepusht, jedes Mal nach dem Spiel noch angefeuert. Aber so auf Blick mit Tabelle und Perspektive, man wusste, man hat Chelsea vor der Brust, Leverkusen, Mainz nochmal gesondert und dann München, dass man quasi ab dem Berlin-Spiel schon gemerkt hat, ja, so ganz mit der Champions League ist es dann wohl doch nicht.
Machst du Hütter in der Phase der Saison einen Vorwurf, dass er das irgendwo nicht geschafft hat, da die Mannschaft so einzustellen, dass sie eben auch solche Spiele wie in Berlin dann eben nicht nur 0-0 spielt, sondern dann eben vielleicht doch, da fehlt ein paar Körner?
Schwierig. Einerseits kann man es an ihm festmachen. Andere Leute sagen dann, naja, man hätte vielleicht ja schon gegen den und den ausscheiden sollen, dann hätte man Kraft gespart. Das finde ich ein bisschen unnötig, diese Diskussion. Aber ja, er hat einfach, und das muss man ihm anmerken, sozusagen an gewissen Stellen die Rotation vermissen lassen. Ja, die Frage ist schon so, okay, gegen wen wäre es nochmal möglich gewesen? Und die Alternativen waren jetzt nicht allzu gut. Also auf der linken Seite mit Jethro Willems, der das auch nochmal gegen Leverkusen deutlich gezeigt hat, dass er einfach nicht Bundesliga-tauglich ist, bei allem Respekt. Chandler aus einer ganz langen Verletzung heraus wird kein Da Costa sofort ersetzen. Und im Mittelfeld, gerade auf der 6 und der 8, hatten wir halt oftmals auch Probleme mit vielen gelben Karten oder Jason Fernandes gelb-rot. Ja, irgendwie schon. Also, dass er die Mannschaft da nochmal einstellt. Aber andererseits muss man auch wissen, die Eintracht hat einfach sehr, 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 sehr lange noch nicht mehr da oben mitgespielt. Es fehlt die Erfahrung. Und auch diese Doppelbelastung durch Europa League war dann letztendlich wohl das, was dann gemeinsam reingespielt hat. Mhm. Also wenn man es so meint, könnte man auch sagen, die Saison hat vielleicht 3 oder 4 Spieltage zu lange gedauert. Ist einfach bitter, weil Kovac hat man das letztes Jahr zum Vorwurf gemacht, dass man am Ende sozusagen ja die Saison verloren hat. Und wenn man es so ein bisschen übereinander legt, hat man schon auch das Gefühl, wie gesagt, 28. Spieltag war Schalke, danach ging in der Bundesliga nichts mehr. Und das waren 6 Spiele, das sind 18 Punkte, das ist eine Menge Holz und da waren schlagbare Gegner dabei. Also wenn man was anmerken will, dann in der Phase.
Vor allem, wenn man dann nochmal auf das Schlussprogramm in der Bundesliga guckt, die letzten 3 Gegner, gut, die hießen jetzt Leverkusen und Bayern, zumindest am drittletzten und am letzten Spieltag, dazwischen dann noch Mainz. Und da hat die Eintracht ja 2 Klatschen gekriegt, 1-6 gegen Bayer Leverkusen, 1-5 gegen Bayern München und 0-2 gegen Mainz 05. Also zumindest gegen Mainz hätte man ja eigentlich dann auch nochmal Punkte erwartet.
Ja, also du hast es gesagt. Das Ding ist, das Leverkusen-Spiel wusste man, kommt genau zwischen Chelsea. Man hat ein Hinspiel 1-1 gehabt zu Hause gegen Chelsea und dann kam das 6-1 Leverkusen. Und du hattest mit dem Anpfiff das Gefühl, das geht in die Hose. Mhm. Du hattest eine Art Fünferkette, du hattest so ein sehr, sehr, sehr defensives Mittelfeld. Da hat er versucht, nochmal zu rotieren, gerade aufgrund des Spiels dann in Chelsea. Aber das war eine absolute üble Abreibung. Sowas hat man echt, glaube ich, lange nicht mehr gesehen. Und man konnte froh sein, dass Leverkusen dann in der zweiten Halbzeit auch nicht mehr all ihre Chancen genutzt hat. Da kam die Kritik nochmal vermehrt auf. Dann kam Chelsea, was, glaube ich, nochmal gesondert ist. Gut, und Mainz hatten wir auch nochmal die Chance. Und das hatte ich auch nochmal so im Rückblick. Die Gegner haben an sämtlichen Spieltagen für die Eintracht gespielt. Sie hatte so lange die Möglichkeit, aus eigener Kraft es zu schaffen. Dann hatten wir noch das Sonntagsspiel, wo alle schon samstags gespielt hatten. Und auch da bei allem Respekt, in einem Heimspiel, wo es wirklich um die letzte Chance nochmal geht, muss dann mehr kommen. Aber du hast einfach gemerkt, die Eintracht war wirklich am Boden. Die waren körperlich fertig. Da Costa, Kostic, vorne hat es nicht mehr gestimmt, die Luft war komplett raus und München halt auch. Also letzter Spieltag, klar, es stand dann irgendwie kurz 1-1, aber ja, dank den Mainzern, muss man ja an der Stelle sagen, haben wir es dann irgendwie doch noch über Umwege geschafft. Aber da war die Mannschaft einfach ja körperlich völlig und wahrscheinlich auch geistig völlig am Ende. Hätte Fahrradkette, man weiß nie, wie es ausgegangen wäre, wenn man sich gegen Chelsea durchgesetzt hätte, ob diese Euphorie uns nochmal in der Liga geholfen hätte. Aber es ist so, wie es ist. Es trübt am Ende, finde ich, so ein bisschen die Saisonleistung, dass man einerseits mit Glück, aber am Ende dann leider doch nur auf den 7. Platz gekommen ist. Aber im Nachhinein war es, wenn man so auf die Ergebnisse guckt, war es schon eine Wahnsinnssaison, die man aber auch aus meiner Sicht hätte noch mehr vergolden können.
Dann hören wir noch mal, was Adi Hütter selbst zu der Saison, zu seiner ersten Saison bei Eintracht Frankfurt gesagt hat, im Interview abgebildet auf dem YouTube-Kanal der Eintracht.
Da hat man dann gesehen, dass wir schon wirklich am Limit waren. Vielleicht hat es auch daran gefehlt, dass uns Sebastian Allaire ausgefallen ist, der ein unglaublich wichtiger Spieler ist, dass Sebastian Rolli uns dann ausgefallen ist. Aber in Summe gesehen waren es einfach, wenn man bedenkt, 50 Spiele in einer Saison und die 8 Spiele in der Rückrunde auf sehr hohem Niveau, hat natürlich Kräfte gekostet. Aber in Summe gesehen muss man schauen, wie kann man das, wenn es nochmal so weit kommen sollte, wie kann man das besser auffangen?
Das ist natürlich dann die Frage, die sich auch für die neue Saison stellt. Wie kann man sowas dann auffangen? Wie kann man eine Mannschaft dann so einstellen, dass sie eben solche Phasen dann am Ende nicht hat? Das sind ja jetzt 2 Komponenten, die da letztlich zum Tragen kommen. Einmal geht es natürlich um die Einstellung von Trainerseite. Was kann er machen? Zum anderen geht es natürlich auch darum, welches Personal hat er zur Verfügung. Und wenn wir dann mal auf das gucken, was in der neuen Saison dann aktuell zumindest da ist, dann sehen wir, Luka Jovic, der ist nicht mehr mit dabei, der ist zu Real Madrid gegangen, hat ja immerhin dann auch ein bisschen Geld in die Kasse der Eintracht gebracht, aber erstmal so eine sportliche Schwächung, auch wenn das Geld sicherlich verwendet werden könnte, gleichwertigen Ersatz zu holen.
Ja, also das eine ist, dass, denke ich, Hütter und sein Team aus der Saison lernen werden oder hoffentlich lernen werden, gerade aus der Endphase. Andererseits stehen da schon wieder neue, sehr große Herausforderungen an, nämlich mit der Europa-League-Qualifikation mitten in der Vorbereitung, was nochmal auch eine ganz andere Art der Vorbereitung beinhaltet. Ja, Thema Transfers, klar, so eine Saison weckt Begehrlichkeiten. Jovic ist der Erste, der schon weg ist und es ist, glaube ich, auch nur eine Frage der Zeit, bis Haller und wahrscheinlich auch Rebic uns verlassen. Da wird wieder eine Umstrukturierung sein im Kader. Wir hatten letztes Jahr, ich hatte es Anfang erwähnt, einige Abgänge. Es ist noch nicht klar, ob Trapp fest verpflichtet werden kann. Hinteregger ist wohl schon ziemlich nahe zur Verpflichtung. Rode lange Zeit verletzt, ist die Frage, ob man ihn binden kann. Ja, es werden die ein oder anderen Spieler kursiert momentan oder Gerüchte gehen werden kursiert. Aber Und da sind wir wieder ein Stück weit beim Anfang. Also ich vertraue schon, oder wir vertrauen hier sehr dem, was Bobic die letzten Jahre gemacht hat, in Kombination mit Ben Manga, dem Kaderplaner, dass er aus meiner Sicht zu 80-85% mit den Transfers immer richtig lag. Aber natürlich, du sagst, jeder Verein weiß, dass die Eintracht, naja, mindestens 60 Millionen aus dem Jovic-Transfer gezogen hat. Dementsprechend muss man halt auch aufpassen, dass die Preise jetzt nicht explodieren. Man hatte das vor ein paar Jahren mal bei Córdoba, der dann für 17 Millionen von Mainz nach Köln gegangen ist. Da muss man einfach gucken, dass man jetzt gut A in die Breite auch investiert, nämlich wenn dann die Europa League Quali ansteht und die Doppel- oder Dreifachbelastung schon sehr früh losgeht. Aber klar, Jovic, das war einfach, war oder ist ein Goldjunge. So einen ersetzt man nicht einfach mal 1-1.
Wenn der jetzt tatsächlich neben Jovic auch Alea und Rebic gehen sollten, was traust du denn, auch wenn da Ersatz geholt wird, der Eintracht dann zu? Das ist ja vor allen Dingen auch ein eingespieltes Team, was dann auseinandergerissen wird. Und in der Kürze der Zeit bis zur Europa-League-Qualifikation, du hast es gesagt, ist es natürlich schwierig, dann auch für den Trainer, für Adi Hütter, dann die Mannschaft wieder so zusammenzustellen, dass sie dann auch diese Tugenden wieder abrufen kann, die sie ja bisher ausgezeichnet hat.
Ja, nee, das ist schon Wahnsinn. Ne? Ich meine, jetzt waren ja noch diese Nations League-Spiele und irgendwelche Testspiele, wo man so denkt, okay, die haben 50 Spiele in der Saison gehabt und müssen jetzt irgendwie immer noch weitermachen und jetzt irgendwie übernächste Woche werden schon die Euro-Quali-League-Spiele ausgelost. Das ist schon hart, weil es spricht vorne, wie gesagt, der Dreier-Sturmback, der einzigartig war, meiner Meinung nach jetzt auch in der Bundesliga oder auch in Europa. Da bricht ein komplettes System weg. Man weiß nicht, wie Kostic vielleicht mit neuen Stürmerkollegen, die nicht seine Sprache sprechen, zurechtkommen und seine Kultur entstammen. Auch Gasinovic ist da immer so ein Kandidat. Da muss man total gespannt sein. Und ja, nach den Umbrüchen, nach der Relegation, nach dem Weggang von Kovac, jetzt wieder so ein Umbruch mitten in so eine Qualifikationsphase. Nein, ja, es ist letztendlich so ein bisschen gucken in die Glaskugel. Also einerseits könnte man denken, naja, vielleicht sind sie jetzt gefestigt und greifen wieder an zwischen Platz 5 und Platz 8. Andererseits klar, kann es auch gut sein, dass es irgendwie nach hinten losgeht und man sich jetzt eher wieder zwischen Platz 8 und 12 orientieren muss. Das hängt von so vielen Sachen ab, das ist total schwer zu sagen. Wie gesagt, die Saison ist jetzt irgendwie gefühlt 3 Wochen um. Es wird so viel gerüchtet, wer kommt, wer geht. Und mein großes Vertrauen liegt einfach darin, dass es, wie gesagt, die letzten Jahre unter Bobic sehr gut lief, dass Adi Hütter jeweils im zweiten Jahr sein Team sogar nochmal verbessert, dass er letztendlich seine Vorgaben und seine Versprechen gehalten hat, dass er die Zeit braucht, dass er ein Team entwickeln kann, dass er mit vielen Spielern aus vielen Kulturen zurechtkommt. Und ich hoffe einfach, gerade auch mit der Kraft der Fans und der Unterstützung der Mannschaft, egal ob auswärts oder zu Hause, dass wir da von Beginn an sehr, sehr gut in die Saison kommen. Auf der anderen Seite kann ich aber auch nach so einer Saison, ja, mit einer durchschnittlichen Saison leben. Und letztendlich muss man gucken, dass man das viele Geld einfach sinnvoll in die Breite auch investiert. Und ja, einfach nicht mehr die launische Diva der letzten Jahre, die zum Glück schon längere Zeit zurück ist, aber einfach nicht mehr in diese Gewässer kommt.
Dazu wäre es natürlich auch gut, wenn der Trainer dann langfristig bliebe. Ich sage jetzt mal, von Eintracht-Seite würde da wahrscheinlich aktuell, nach aktuellem Stand jetzt, das ist ja auch ein geflügeltes Wort in Frankfurt geworden, sicherlich nichts im Wege stehen. Aber wenn die Spieler schon internationale Begehrlichkeiten geweckt haben, dann wird natürlich der Trainer entsprechend das auch tun. Uli Hoeneß, hatte ich vorhin ja schon gesagt, der hatte den ja sogar schon auf dem Zettel, beziehungsweise die Bayern, aber bisher noch gesagt, nee, Hütter noch zu unbeschrieben in Deutschland, können wir noch nicht so viel mit anfangen. Jetzt war der Erfolg ja zumindest für die Verhältnisse von Eintracht Frankfurt schon recht beachtlich. Sollte es tatsächlich so weitergehen, dass die Mannschaft weiter auf dem Level gehalten werden kann, sich vielleicht sogar noch verbessern, hast du da Angst, dass der Trainer dann vielleicht auch ziemlich schnell über kurz oder lang verlustig gehen kann?
Angst in dem Sinne ist da ein großes Wort, aber ja, letztendlich muss man damit rechnen. Ne? Also klar, wie du gesagt hast, Stand jetzt ist er bei der Eintracht, das haben aber auch schon ganz andere gesagt und die Bayern kann man auch gut verstehen, dass sie vielleicht auch vor Kovac wollten sie vielleicht auch wiederholen, aber dass sie den einfach nicht hätten präsentieren können in München als Nachfolger. Aber ja, man muss damit rechnen. Wie gesagt, wir sind hier sehr, sehr verwöhnt von dieser Saison, wir haben aber auch lange Zeit sehr, sehr leiden müssen und letztendlich muss man jetzt, klar, im Erfolgsfall werden die besten Spieler weggekauft, das ist einfach der Prozess, sondern dann auch der Trainer. In der Bundesliga sind momentan mehr oder weniger alle Planstellen belegt, da habe ich jetzt diese Saison oder zum Sommer hin jetzt keine große Angst und glaube, Kovac wird in München auch mindestens nochmal die Saison beginnen und wahrscheinlich bis Herbst durchführen, aber ja, es freut einen natürlich auch, ja, also ich meine, wie lange war Eintracht negativ in aller Munde und jetzt haben wir, wie gesagt, in der Bundesliga als auch in Europa uns von der besten Seite und von sehr, sehr vielen positiven, nicht bekannten Seiten gezeigt. Klar wäre es bitter für die Eintracht, nach ein oder zwei Jahren schon den Trainer wieder zu verlieren. Aber letztendlich, ja, so bitter es klingt, so ist das Geschäft. Hm. Und das zeichnet letztendlich nur die Eintracht und die gute Arbeit, und das will ich nochmal unterstreichen, von Bobic, Hübner und Ben Manga aus, die ins Risiko gegangen sind und deren Risiko und Urvertrauen oder Grundvertrauen da in Hütter bisher wirklich mehr als belohnt wurde.
Das kann man wirklich sagen, nach dieser ersten Saison von Adi Hütter, die ihn dann ja nicht nur zu den von uns skizzierten Erfolgen gebracht hat, sondern eben auch zum Trainer des Jahres in der Bundesliga gemacht hat. Christoph Senf war das, unser Eintracht-Experte aus dem Bundesliga-Special hier auf meinsportpodcast.de. Zur neuen Saison wird es da natürlich weitere Ausgaben geben, moderiert von meinem Kollegen Kevin Scheuren. Christoph, vielen Dank für heute. Wir hören dich dann natürlich im Bundesliga-Special wieder. Dann aus deiner Sicht natürlich hoffentlich mit Erfolgen der Frankfurter Eintracht.
Dankeschön. Ciao.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Zielen Bartholz.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.